SRF 2 Kultur.
Das war dieser leere Blick, der so durch einen durchgeht und wo man einfach dann merkt, dass derjenige gar nicht richtig im Kopf da ist. Und das ist das, was einen erschüttert und wo man auch nicht gut mit umgehen kann.
Anatomie des Delirs. Ein Blick in ein Irrsein der besonderen Art. Sie hören Kontext mit einer Sendung von Cornelia Kasis.
Ein Delir ist ein akuter Verwirrtheitszustand, bei dem der Betroffene sich selbst und die Welt nicht mehr versteht. Er erlebt die Welt plötzlich anders, er sieht sie anders, er hört sie anders. Er versteht die Logik, die er bisher geglaubt hat, zu verstehen, nicht mehr. Und alles wirkt fremd, bedrohlich, macht Angst.
So definiert Wolfgang Hasemann das Delir. Er muss es wissen. Er ist Pflegeexperte und Doktor der Pflegewissenschaft. Als solcher leitet er an der Basler Universitätsklinik seit 10 Jahren das sogenannte Demenz- und Delirprogramm. In dieser Sendung klärt er uns auf über Delirauslöser, Deliertherapie, Risikogruppen und Testverfahren. Zu Wort kommt aber auch Birgit Schellberg, die Ehefrau, die erlebt hat, wie ihr Mann Wolfgang Schellberg nach einer Tumoroperation im Mund erwachte und nichts mehr auf die Reihe brachte.
Wie das entsteht, habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht gefragt. Ich habe für mich die Erklärung gehabt, dass das ein Mechanismus des Körpers ist, wo er versucht, solche Ereignisse wie so eine schwere Operation zu verarbeiten und wo er dann vielleicht auch mal auf Sparflamme schaltet, auch im Gehirn, um damit fertig zu werden.
Birgit Schellberg wusste, dass ihr Mann nach der mehrstündigen Operation im Mund nicht würde sprechen können. Also vereinbarten die beiden eine andere Art der Verständigung.
Wir hatten uns vor der Operation verabredet und haben gesagt, er wird ja nicht sprechen können, also werden wir die Hand drücken. Und ich war davon ausgegangen, dass er spätestens am 2. oder 3. Tag, wenn er nicht mehr so tief schläft, reagiert, wenn ich komme und ihn besuche und die Hand drücke. Aber da war überhaupt keine Reaktion. Und das hat mich verwundert und dann habe ich den Pfleger gefragt, ob er sehr stark sediert sei und sehr tief schlafe oder was das sei. Und da sagte er mir, nein, ihr Mann hat ein Delir.
Das Delir ist eine Kurzform von Delirium und tatsächlich bedeutet Delirium im deutschsprachigen Raum etwas leicht anderes als im englischsprachigen Raum. Denn üblicherweise wird mit Delirium mehr die Alkoholabhängigkeit und die Verwirrtheitszustände damit verbunden. Tatsächlich bedeutet Delirium aber auch, dass man verwirrt sein kann, weil man eine Lungenentzündung hat, weil man eine Blasenentzündung hat.
Oder eine Operation hinter sich hat mit Vollnarkose. Der Delirexperte Wolfgang Hasemann über die Phänomene der plötzlichen Verwirrtheit.
Ich verstehe plötzlich nicht mehr, was um mich rumgeht. Und vielleicht konnte ich bisher immer sehr gut rechnen und es fällt mir plötzlich schwer, 7 von 100 abzuziehen. Ich kann plötzlich nicht mehr die Frage beantworten, was ist schwerer, 1 Kilo Mehl oder 2 Kilo Mehl, weil mir plötzlich der Zugriff auf meine Gedanken, auf mein Gedächtnis fehlt. Und ich sehe plötzlich Dinge, wo mir dann jemand sagt, die sind gar nicht vorhanden. Hier ist kein Elefant im Zimmer.
Sie haben auch von anders Hören gesprochen. Was für Hörwelten sind da zu erwarten?
Es kann losgehen mit dem unterschiedlichen Wahrnehmen von Geräuschen. Ich werde plötzlich geräuschempfindlich, plötzlich klärt alles entsprechend. Dann kann es aber so weit gehen, dass ich plötzlich Stimmen höre und ich glaube, es spricht jemand neben mir und ich fange sogar an, auf ihn zu antworten.
Das heißt, ein Delir kann auch verwechselt werden mit einer Psychose.
Ja, zu sehr vielen Delirien gehört eben auch, dass die Betroffenen psychotisch werden. Aber Delir ist nicht gleich Psychose, weil man kann auch im Rahmen von psychiatrischen Erkrankungen eine reine Psychose haben. Und deswegen muss man da ganz genau hinschauen, womit haben wir es eigentlich zu tun?
Womit haben wir es eigentlich zu tun? Ist der Mensch psychisch krank? Ist er körperlich krank? Ist er dement? Um diese Fragen zu klären, helfen eingehende Gespräche mit den Patienten, ihren Angehörigen und es helfen auch Testverfahren.
Delir-Erfassung. Ich möchte Ihnen einige Fragen zum Gedächtnis stellen. Einige der Aufgaben werden einfacher, andere schwieriger sein. Versuchen Sie bitte, sich so gut wie möglich zu konzentrieren. Wenn Sie eine Antwort nicht wissen, dürfen Sie ruhig raten. A. Aufmerksamkeitstest. Bitte zählen Sie die Monate eines Jahres rückwärts auf. Beginnen Sie mit Dezember. B. Mental Status Questionnaire. 1. Wie heißt dieses Spital? 2. Wo liegt das Spital? 3. Welches Datum ist heute? 4. Welchen Monat haben wir jetzt? 5. Welches Jahr haben wir? 6. Wie alt sind Sie? 7. Wann sind Sie geboren? Monat. 8. Wann sind Sie geboren? Jahr. 9. Wie heißt der Präsident von Amerika? 10. Wie hieß ein voriger Präsident von Amerika? C. Bitte sagen Sie mir mit Ja oder Nein, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. 1. Schwimmt ein Stein auf dem Wasser? 2. Gibt es Fische im Meer? 3. Wiegt ein Kilo Mehl mehr als 2 Kilo? 4. Kann man mit einem Hammer Nägel in die Wand schlagen?
Wir verwenden diese Tests, um die Gedankenstruktur zu erkennen. Wie strukturiert fasst ein Mensch seine Gedanken? Und diese Fragenkatalogen helfen uns zu erkennen, wie das Antwortverhalten ist. Wenn ich den Patienten frage, welchen Tag haben wir heute? Und er sagt mir, was für ein Tag? Das interessiert mich nicht und ich habe jetzt andere Probleme. Dann muss ich mich fragen, warum bekomme ich die Antwort?
Überhaupt ist es mit dem Test alleine noch lange nicht getan. Es braucht mehr. Der Austausch mit anderen Profis und das eingehende Gespräch mit den Angehörigen.
Wir wissen sehr häufig nicht, ist diese Gedächtnisstörung, die wir sehen, akut oder hat die sich über Jahre hinweg entwickelt. Deswegen ist meine Standardfrage immer, dass ich die Angehörigen frage, ist das, was ich jetzt sehe, wie zu Hause oder hat sich das jetzt frisch entwickelt, vielleicht auch über die letzten 4, 5 Tage. Und dann kann ich entscheiden, sehen wir eine Demenz, sehen wir ein Delir oder sehen wir sogar beides. Eine ganz wichtige Herzenssache ist für mich, dass wenn Angehörige sehen, dass ihr Familienmitglied sich verändert, dass sie ganz gezielt auf die Pflege und auf den Arzt zugehen und uns mitteilen, es stimmt mit unserem Vater etwas nicht. Er ist anders als sonst, denn das sind die Frühsymptome, auf die wir reagieren können. Nur müssen wir sie erkennen können. Und ich glaube, dass die Angehörigen da unser sensibelstes Messinstrument sind.
Da ist man ziemlich ratlos und hilflos und dann geht man an den Computer und fängt an, ein bisschen zu googeln und zu schauen, was da steht. Und dann habe ich auch mit dem Pfleger und mit dem Arzt nochmal gesprochen und mir so mehr Informationen geholt, die aber natürlich, ja, die geben einem auch keinen Weg vor, weil es natürlich überall dort heißt, es sei sehr individuell. Bei dem einen Patienten ginge es schneller, bei dem anderen ginge es langsamer. Und man weiß ja nicht, wie es bei dem Patienten, um den es hier geht, dann ausgeht.
Der Patient, um den es hier geht, heißt Wolfgang Schellberg. Ein 71-jähriger Mann, der nach der Schreckensdiagnose Mundbodenkarzinom eine mehrstündige Operation hatte und danach für lange 6 Wochen nicht mehr der souveräne Journalist und sprachstarke PR-Mann war, sondern ein Eingekerkerter in einem Kopfchaos. Heute erinnert er sich an seine Zeit im Delir. Da er aber nun postoperativ bestrahlt wird, fällt ihm das Sprechen etwas schwer. Wolfgang Schellberg erzählt über die Angst, eingekerkert zu sein.
Ja, das ist ja richtig erkannt. Ich muss sagen, dass ich so in dem sogenannten normalen Leben unter Klaustrophobie leide. Und das hat sich irgendwie in dem Zustand verstärkt. Ich war natürlich auch körperlich kaum bewegungsfähig und hatte eigentlich doch den Eindruck, in einem Kerker zu sein.
Ein Kerker voller Albträume.
Die waren so furchterregend für mich, lebendig begraben werden verfolgt werden von Verbrechern in einer Innenstadt.
Er hat ja auch die Augen nicht aufgehabt und wenn, dann hat er durch mich durchgeguckt. Ja, es war so, als wenn von heute auf morgen die Kommunikation, die Verbindung, alles das, was eine Beziehung ausmacht, abgeschnitten wäre. Also man fühlte sich völlig alleine, wusste zwar, dass da noch jemand ist, der da liegt und atmet, aber es war nichts, was eine Beziehung ausmacht, noch vorhanden.
Ja, das war ja auch so. Es war ja ein anderes Land. Es war nicht mehr das, was ich kannte. Und ich war auch nicht mehr der, den ich zu kennen glaubte. Ich war jemand, der sich verändert hatte. Eine Person, die er nicht kannte und die er auch nicht sein wollte.
Grundsätzlich kann jeder Mensch in jedem Alter ein Delir bekommen. Es hängt nur davon ab, wie stark der Auslöser ist. Aber natürlich haben wir Risikogruppen. Und diese Risikogruppen sind die Menschen mit einem noch nicht ganz entwickelten Gehirn.
Das also
sind
Kinder.
Kinder oder aber auch Erwachsene, ältere Menschen, die eben aufgrund von Begleiterkrankungen, wie zum Beispiel dem Blutzucker, dem Diabetes oder aber auch durch normale Alterungsvorgänge bestimmte Veränderungen im Gehirn erfahren haben.
Wolfgang Schellberg ist in der Zwischenzeit wieder absolut klar im Kopf. Bei ihm wurde das Delir durch die schwere Operation ausgelöst. Wodurch wird die Verwirrung auf Zeit sonst noch ausgelöst? Der Delir-Experte Wolfgang Hasemann.
Durch manchmal ganz banale Dinge. Da reicht eine Blasenentzündung aus bei einem älteren Menschen mit einer demenziellen Entwicklung, dass er auf diese Demenz zusätzlich noch ein Delir entwickelt.
Oder?
Oder eine Lungenentzündung. Oder was wir auch sehr häufig sehen, ist nach der Operation. Oder wenn zum Beispiel auch das Herz nicht gut schlägt, wird auch das Gehirn nicht gut durchgeblutet. Und danach kann es eben auch in Phasen, wo das Herz sehr unökonomisch schlägt, zu akuten Verwirrtheitszuständen kommen.
Der Doktor der Pflegewissenschaft hat an der Universitätsklinik das Demenz- und Delirprogramm aufgebaut. Da zeigt sich schon im Namen, dass es Zusammenhänge und Unterschiede gibt von diesen beiden Arten der geistigen Beeinträchtigung. Welche eigentlich?
Das Problem beim Delir ist, dass das Delir eine akute Notfallsituation darstellt, weil das Delir zeigt uns, es stimmt etwas im Körper nicht. Ein Stoffwechselvorgang stimmt nicht, eine Infektion ist vorhanden und dieser Grund muss behandelt werden. Eine Demenz ist etwas sehr Schleichendes, was über Jahre entsteht, aber ein Delir ist ein plötzlicher Verlust der gesamten geistigen Fähigkeiten als Ausdruck dieser körperlichen Störung.
Allerdings, so der Experte, kann ein lang anhaltendes Delir auch in eine Demenz übergehen. Das ist bei Wolfgang Schellberg nicht passiert, obwohl seine Leidenszeit im Delir über 6 lange Wochen dauerte. Seine Frau erinnert sich an die große Reise zurück in eine gemeinsame Realität.
In Etappen. Das hat sehr lange gedauert. Es ist auch noch mal wieder zurückgekommen. Das war so ein Teufelskreis, der sich eingestellt hat nachher auf der normalen Pflegestation, also nicht mehr auf der Intensivstation, wo aber mein Mann auch für 3 Wochen eine 24-Stunden-Sitzwache hatte, weil er einfach nicht gewusst hat, was er macht. Er hat versucht, Schläuche zu ziehen, er hat versucht, die Magensonde rauszuziehen, er hat die Drainagen gezogen und da musste man eben sehr drauf aufpassen. Und es gab dann starke Albträume, die er entwickelt hat. Und dann gab es die Notwendigkeit, mit sedierenden Medikamenten und mit Psychopharmaka darauf einzuwirken. Und das war dann so ein Teufelskreis, so wie ich ihn empfunden habe, aus dem es sehr schwer war, herauszukommen.
Was hat ihr in dieser schweren Zeit geholfen?
Mein Optimismus, meine Zuversicht, dass das doch alles irgendwo wieder auf die Reihe kommt.
Das Wichtigste ist, zu erkennen, was hinter dem Delir steckt. Wir müssen die Ursache herausfinden. Wenn es die Blasenentzündung ist, ist es die Blasenentzündung. Es können aber auch mal starke Schmerzzustände sein, dann müssen wir Schmerzmittel geben. Es kann aber auch eine Lungenentzündung sein oder auch Folge eines Knochenbruches. Und diese Dinge müssen behandelt werden. Sind diese Dinge erfolgreich behandelt, verschwindet das Delir. In der Regel, wenn ein Delir sehr lange gegangen ist, zum Beispiel im Rahmen einer Blutvergiftung, bei dem der Patient über Monate hinweg auf der Intensivstation war, wissen wir nicht, ob nicht auch Folgeschädigungen so stark sind, dass vielleicht auch ein dauerhaftes Delir, was dann in eine Demenz übergeht, zurückbleiben kann.
Das Wichtigste ist die Erkennung überhaupt, sagt Wolfgang Hasemann. Das klingt selbstverständlich, ist es aber noch lange nicht. Denn sehr häufig werden delirante Patienten nicht als solche erkannt und deswegen auch nicht oder falsch behandelt. Eine wenig bekannte Form der Verwehrtheit ist still und unauffällig.
Manchmal wird das stille Delir, wir nennen es das hypoaktive Delir, mit Müdigkeit, mit Erschöpftsein verwechselt. Und das war auch die Herausforderung für uns, den Pflegefachpersonen auch zu erläutern, dass wir bei Erschöpfung auch ganz genau fragen müssen, ist die zeitliche und örtliche Orientierung vorhanden, ist der Patient auch wirklich aufmerksam? Denn wenn er nur erschöpft ist, kann er uns die Monate rückwärts aufzählen, kann er sagen, in welchem Spital er ist. Hat er aber ein hypoaktives Delir, dann ist er nicht nur erschöpft, sondern er kann eben nicht mehr die Monate rückwärts zählen.
Was wie eine Depression aussieht, könnte auch ein Delir sein und umgekehrt. Deswegen braucht es Differentialdiagnosen und den genauen Blick von verschiedenen Fachleuten. Sehr gefragt sind auch die Profis auf der Notfallstation.
Wir erleben, dass die Notfallstation eine sehr geschäftige Einrichtung ist. Denn wie der Begriff schon heißt, es handelt sich um eine Notfallstation und wir bekommen manchmal sehr dramatisch erkrankte, verunfallte Patienten auf die Notfallstation. Daneben liegt jemand mit einer Blasenentzündung, der aus dem Pflegeheim kommt und diese Umgebung kann sehr ansteckend sein für jemand, der nicht gut versteht, warum er auf die Notfallstation gekommen ist, was dort passiert. Und diese geschäftige Situation kann dazu führen, dass der Betroffene sich unwohl fühlt, heimgehen möchte, immer mehr dann auch sich bedroht fühlt und dann in das Delir hineinrutscht.
Umso wichtiger ist, dass auch dort ein mögliches Delir schnell erkannt und behandelt wird. Dazu dienen Screenings. Nun kann man sich ja fragen, wieso muss das, was im Kopf eines Patienten an Sonderlichem passiert, sofort eingeordnet und behandelt werden? Zuweilen ist es doch einfach ganz normal, im Spital verrückt zu werden.
In bestimmten Situationen und Formen kann das Delir zum Hirnzellenkiller sich entwickeln.
Das und heißt, das ist, man muss schnell reagieren.
Man muss sehr schnell reagieren. Das wichtigste Ziel ist, dass wir das Delir so schnell wie möglich in den Griff bekommen, weil wir wissen, jeder zusätzliche Tag kann bedeuten, dass noch mehr Nervenzellen zerstört werden, mit der Folge, dass man auch seine geistigen Fähigkeiten Tag für Tag immer ein Stückchen mehr verliert.
Bei Wolfgang Schellberg gab es nach Fortschritten auch wieder Rückfälle. Birgit Schellberg erinnert sich an das belastende Hin und Her, das nun seit gut 3 Monaten vorbei ist.
Die waren eigentlich besonders dramatisch, denn es gab einen Nachmittag, wo wir uns sehr gut unterhalten haben, wo alles in Ordnung war, wo Herr Hasemann auch mal so Tests gemacht hat mit Monate Rückwärtszählen von Dezember an und sowas. Und das ging alles mit Bravour und dann geht man froh und fröhlich nach Hause. Und am nächsten Morgen ging um 7 Uhr das Telefon und mein Mann rief mich an und sagte, ich bin jetzt hier bei Gericht, du musst jetzt kommen. Und ich sage, du bist doch in deinem Krankenhaus. Nein, ich bin jetzt hier bei Gericht. Ich sage, aber guck doch mal, du hast doch einen Schlafanzug. Ich habe meinen dunkelblauen Anzug an.
Anatomie des Delirs. Einblick in ein Irresein der besonderen Art. Das war Kontext mit einer Sendung von Cornelia Kassis.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.